Vielen Dank. Jetzt sind wir alle schon etwas wacher und auch nochmal hallo an die Zuschauenden im Stream. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die nachher gestellt werden sollen, schreibt sie gerne auf Twitter. Wir reichen die dann durch. Nachdem wir jetzt über so allgemein die Zukunft an Schulen und den Umgang mit dem Internet und Technik in Schulen geredet haben, kommen wir mal auf die richtigen Grundlagen zurück, nämlich was ist das mit diesem Internet? Man geht so, ne, ich gehe ins Internet, du gehst ins Internet, meine Oma geht ins Internet und meint damit möglicherweise etwas völlig anderes als ich, nämlich dass sie den richtigen Knopf auf ihrem Computer drückt und dann ihre E-Mails liest. Und Svar, die wir ja schon gestern hören durften, gibt uns jetzt einen Abriss, was das mit dem Internet soll und woher es kommt und was da unterschiedliche Leute auch mit meinen. Vielen Dank, Svar.
Danke, Rix. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr es geschafft habt, so früher, zu so früher Zeit. Ich bin auch sehr froh, dass ich es geschafft habe. Wie Rix eben sagte, hier geht es um die Grundlagen. Was ist das Internet? Wo kommt es her? Und bei dem, wo kommt es her, kann man eben relativ viele Technologien auch schon erklären. Also ich habe da so eine chronologische Herangehensweise und dabei hat man dann eben verschiedene Sachen, durch die man dann so durchläuft. Und natürlich, das liegt ja auf der Hand, sich dann auch mal noch Gedanken zu machen, wo es hingehen könnte, sage ich jetzt mal. Wo es hingeht, da wage ich keine Prognose zu treffen. Ich bin aber zum Teil pessimistisch und glaube, dass es wahrscheinlich anders kommt als das, was ich mir da wünsche. Aber gehen wir da einfach mal rein. Also ich mache jetzt eben im ersten Teil die Entstehungsgeschichte des Internets bis zum heutigen Tage. Das heißt, das ist natürlich auch der größte Teil. Dann versuche ich den Status quo und drei Beispielprojekte zu zeigen und eben ein Fazit zu ziehen. Wir haben jetzt eine knappe Stunde. Ihr könnt mich gerne jederzeit unterbrechen. Das ist, glaube ich, netter als Fragen am Ende, weil wir eben durch diese chronologische Herangehensweise doch relativ viel durch relativ viele unterschiedliche Dinge laufen und damit eine Frage natürlich viel, viel mehr Sinn macht an der Stelle, wo sie auftritt. Also einfach unterbrechen, bitte gerne. Jo, dann steigen wir mal ein. Ich setze den Anfang hier an die 50er Jahre, weil es gibt, also wenn man sich die Literatur anschaut, dann definieren viele Leute ganz die Anfänge des Internets ganz, ganz unterschiedlich. Und ich setze den Anfang eben an diesen sogenannten Sputnik-Schock, weil das nämlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, aus meiner Perspektive. Das heißt, der Anfang ist der Kalte Krieg. Die USA muss auf den Sputnik-Schock reagieren. Die waren halt, oh mein Gott, die Russen haben da was verdammt Cooles gemacht und wir nicht. Und haben eben dieses Gefühl, okay, wir müssen jetzt auch was richtig Cooles machen, weswegen sie die Advanced Research Project Agency gründen, die später, also die heißt ARPA, später dann zur DARPA wird, da gibt es dann noch ein Defense davor, und sagen diesen Forschern eben, okay, Kinders, passt mal auf, die Russen haben hier mit Sputnik echt eine geile Scheiße gemacht und wir brauchen jetzt auch irgendeine geile Scheiße. Das heißt, diese Forscher haben einfach Geld bekommen und Autonomie und keinen konkreten Auftrag. Das ist auch so eine Urban Legend, dass das Internet entwickelt wurde hinsichtlich von Atomen, also dass man gedacht hat, es kommt ein Atomkrieg und wir brauchen ein Netzwerk, das ausfallsicher ist. Das war natürlich später, als das dann da war, wurde das dahin entwickelt. Aber die eigentliche Idee kommt aus dem Nirgendwo, beziehungsweise aus dem eben macht was besser. Und da in diesem Startpunkt schon ist die Entwicklung des Internets was ganz Besonderes, weil es nämlich zum allerersten Mal passierte, oder zumindest zum ersten Mal, dass es dokumentiert ist, dass militärische Forscher bezahlt wurden von einem militärischen Institut und dabei aber eben autonom waren, keinen konkreten Auftrag hatten und auch publizieren durften. Normalerweise ist es so, dass militärische Forscher irgendwo in irgendwelchen Bunkern sitzen und halt Sachen entwickeln und das nicht publizieren dürfen, damit nicht auf Konferenzen dürfen. Und das war hier eben anders. Das heißt, die wurden explizit angehalten zu publizieren und sich auszutauschen. Und das wäre sonst alles auch so nicht passiert. Das werden wir jetzt aber gleich merken. Ein paar Jahre später gibt es dann also auch schon die erste relevante Publikation von Leonard Kleinrock, Information Flow in Large Communication Nets, wo er die theoretische Machbarkeit von paketweiser Kommunikation bereits andenkt. So hat es da so ein bisschen ausgesehen. Was genau ist mit paketbasierter Kommunikation gemeint? Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass es früher diese leitungsbasierte Kommunikation gab. Also wenn man ein Telefonat geführt hat, dann hat man erst bei der Dame vom Amt angerufen und hat oder bei einer sonstigen Zentrale und hat immer noch gesagt, ich hätte gern ein Amt. Und dann war man mit dem Amt verbunden und wurde dann mit dem eigentlichen Gesprächspartner verbunden. Das heißt, da wurden wirklich, hier sieht man es auch nochmal, die Leitungen, also das ist dann meine Telefonleitung und das ist deine Telefonleitung und die wurden hier wirklich zusammengesteckt. Das heißt, das war eine leitungsbasierte Kommunikation. Und Leonard Kleinrock hatte jetzt eben die Idee von dieser paketbasierten Kommunikation, wo alles eben in Pakete verpackt wird und einzeln durchs Netz geschickt, wo auch immer es eben gerade Platz gibt. Ich denke, das kennen die meisten. So funktioniert das ja jetzt schon ziemlich lange. Ein Jahr später gibt es dann eine andere relevante Publikation von Licklider, der eine Reihe von Memos geschrieben hat, wo er das Konzept eines galaktischen Netzwerks vieler miteinander verbundener Computer so ein bisschen aufmalt. Das war eigentlich so eine ziemlich verrückte Idee, geht aber schon ziemlich nahe an das, was dann später das Internet geworden ist. Zu dieser Zeit gibt es auch schon Timesharing-Systeme, also Mehrbenutzersysteme für Großrechneranlagen, wo Leute eben auch von einem anderen Raum auf so Rechner zugegriffen haben. Das heißt, das ist im Prinzip natürlich auch schon so eine Art Kommunikation über ein Netz, wenn auch nur ein sehr kleines, lokales Netz. 5 Jahre später gibt es dann eine Konferenz, die diese ARPA-Leute mit anderen Forschungsgruppen zusammenbringt, namentlich RAND und NPL. Das sind französische und ich glaube kanadische, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und alle arbeiteten, ohne es zu wissen, an der prinzipiell gleichen Idee. Und da kommt jetzt eben auch wieder diese Relevanz ins Spiel, dass diese ARPA-Leute an Konferenzen teilnehmen konnten und publizieren konnten. Wenn sie das nämlich nicht getan hätten, dann wäre nicht 2 Jahre später Folgendes passiert, wo die ersten 4 Computer miteinander verbunden werden. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die Leute sich alle einig sind, dass spätestens hier wirklich der Beginn des Internets zu setzen ist. 1969, das kann man sich also mal merken, hier sind die ersten 4 Computer miteinander verbunden worden. Da gibt es auch eine schöne Urban Legend, oder ich weiß nicht, also ein Urban nicht, eine Legende, das ist ja immer ein bisschen schwierig mit der Dokumentation, mit den Sachen aus der Zeit, dass sie also diese Computer miteinander verbunden hatten und dann sich beim anderen einloggen wollten und damit das Wort Login übertragen mussten und dann waren sie am Telefon gleichzeitig und dann war halt so L. Ja, ich sehe das L. O. Okay, das O ist angekommen. G. Computer ist abgestürzt. Also das war alles noch ein bisschen schwierig, aber wir haben hier jetzt eben ein Netzwerk von 4 Computern. Das ist jetzt hier auch auf so einer Karte. Natürlich alles in den USA. Again, wir wissen natürlich auch wieder nicht, wie viele militärische Institutionen irgendwo anders auf der Welt solche Dinge schon gemacht haben und das eben nicht publiziert haben. Das heißt, dass das Internet in den USA entstanden ist, ist natürlich auch nur Kraft des Faktischen, weil die es eben dokumentiert haben. So bildet sich also das Internet, das Netz der Netze, in dem zu Beginn die Erfinder gleichzeitig die Entwickler und die Anwender sind und auch der Forschungsgegenstand das Publikationsmedium ist. Es entstehen sogenannte Requests for Commons, da gehe ich gleich in einer Detour kurz drauf ein, und es werden eben immer mehr Rechner hinzugefügt. Und da gibt es verschiedene Bilder, ich habe später auch noch mal Karten, Also so sah das dann so quasi als nächstes aus, zumindest so wie es überliefert ist. Und jetzt eben diese Request for Comments, RFCs, das ist zu Deutsch die Bitte um Kommentare, wo technische und organisatorische Dokumente zur Diskussion gestellt werden. Das heißt, jemand hat eine Idee und sagt, oh, wir könnten das ja so und so machen, das wäre doch eigentlich viel besser, zum Beispiel Adressierung, ich habe auch gleich einen Haufen Beispiele. Und wenn dann alle sagen, ja, ist eine voll super Idee, dann wird es ein Standard. Das heißt, das ist bis heute, heute gibt es ungefähr 8200 RFCs, bis heute der Weg, wie man einen Standard im Internet entwickelt. Und auch das wieder zeigt sehr, sehr viel, wie das im Internet funktioniert. Es gibt hier nämlich keine zentrale Autorität, keine zentrale Instanz, kein Parlament, das abstimmt oder sonst irgendwas, sondern es gibt einfach nur Dokumente, wo man schreibt, hey, so und so wäre ganz cool, wenn wir das alle machen würden. Und wenn dann alle anderen sagen, ja, das ist eigentlich ganz cool, machen wir so, dann ist es so. Wenn dann übermorgen jemand anders kommt und sagt, hey, mir ist was Neues eingefallen, wir können das doch so und so machen und alle anderen dann sagen, ja stimmt, das ist total super, wir machen das jetzt so und so, dann ist es so. Also es gibt keine Instanz, die sagt, wie jetzt im Straßenverkehr oder so, das muss jetzt so sein oder im Maschinenbau, sondern es wird dann halt so gemacht. Ja? Ich kann die Frage wiederholen. Ja.
Passiert halt selten.
Ja, das ist richtig. Ich wiederhole die Frage, also wie man es schafft, dass man eben dann doch einen Konsens bildet, wenn sich nicht alle einig sind. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also es wird diskutiert und idealerweise natürlich eine technische Lösung gefunden und da piekst du natürlich jetzt in das, was ich gesagt habe. Es gibt am Ende dann schon Instanzen, die dann sagen, okay, ne, wir haben jetzt hier zwei gleichwertige Dinge und wir sagen jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt das eine, völlig random, Kopf oder Zahl, und setzen das jetzt einfach durch. Am Ende ist es dann vor allen Dingen auch so, dass es sich dann durchsetzt, wenn die großen Teilnehmer des Netzes es benutzen. Das heißt, wenn irgendein großer, also sagen wir mal, es gibt eine Veränderung im HTML und damals Netscape hat es unterstützt oder sich dafür entschieden, das zu benutzen, dann war das faktisch der neue Standard, weil alle anderen Browser natürlich dann hinterherziehen mussten. Weil wenn die Webbrowser dann nur noch diese Sprache sprechen, dann die Webserver, dann müssen die Browser natürlich alle auch diese Sprache verstehen. Aber ist natürlich ein Problem. Und da gibt es auch verschiedene Methoden. Dann vor allen Dingen auf Konferenzen wird das eigentlich dann ausgehandelt. Also es gibt bis heute auch Konferenzen von der Internet Society und der IETF, die eben diese RFCs diskutieren und da dann auch Entscheidungen treffen. Und das sind aber dann, again, keine wirklich verbindlichen Entscheidungen. Das sind nur Empfehlungen, an die sich dann eben faktisch alle halten. Also das ist wie die Empfehlung, dass du, wenn du über die Straße gehst, mal nach rechts und links schaust. So, da hältst du dich schon meistens dran. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele. Einfach mal so der Reihe nach hier oben. Das sind viele Sachen, die jetzt auch im Laufe des Vortrags auftauchen. Hier auch noch so ein paar neuere Sachen, wobei so mega neu sind die auch nicht, aber nur so als Idee. Also zum Beispiel die Linguistic Guidelines for the Use of Arabic Language in Internet Domains. Ja, das wäre jetzt so ein Beispiel, wenn man, ich weiß nicht, ob es einen speziellen Browser gibt für die arabische Welt, kann ich mir aber gut vorstellen, der das halt relativ gut umgesetzt hat mit der ganzen Übersetzung von links nach rechts in Webseiten und so. Und wenn der jetzt das eben umsetzt, dann werden sich einfach auch alle anderen dran halten, weil das wahrscheinlich dann so eine Art Marktmacht ist. Und dann habe ich hier unten noch so ein paar, um auch klarzumachen, dass es hier nicht nur um technische Sachen geht, sondern eben auch hier Ethics and the Internet oder Netiquette Guidelines und natürlich schön rekursiv, wie wir sind, Instructions to write an RFC gab es dann auch mal nach 2200 RFCs. 1970 sind wir jetzt, also ein Jahr später, nachdem die ersten vier Computer miteinander verbunden wurden. Jetzt ist das Network Control Protocol fertig, das NCP. Und das heißt, Anwendungen können entwickelt werden. Protokoll im Zusammenhang mit dem Internet hat wenig damit zu tun, wie wenn ich ein Protokoll von einer Sitzung schreibe, sondern es geht eher um das Protokoll, das ich einhalten muss, wenn ich zum Beispiel bei einem formellen Anlass, ich gehe jetzt die Queen in England besuchen, da gibt es dann ein bestimmtes Protokoll, zum Beispiel werde ich vielleicht einen Hut tragen müssen oder so, ich weiß es nicht. Und das heißt, das ist ein Protokoll, das alle kennen und an das sich alle halten, dass man eben miteinander kommunizieren kann. Das ganze Internet basiert auf Protokollen. Also wenn ihr euch überlegt, an allen möglichen Ecken und Enden findet ihr dieses P, zum Beispiel im HTTP einer URL. Das ist eben auch das P für Protokoll oder im IMAP und SMTP für E-Mail. Und das bedeutet eben immer, dass beide Seiten, also der Server und der Client, eben dieses gleiche Protokoll sprechen und sich miteinander verständigen können und im Falle, welches Ereignis es auch immer, in diesem Protokoll nachschauen können, wie muss ich mich jetzt verhalten, damit der andere mich noch versteht. Nachdem also dieses Protokoll jetzt auch fertig ist, das gab es natürlich schon, aber jetzt ist es fertig, können Anwendungen entwickelt werden. Hier ist, fängt es an mit diesen dreien, die ich hier aufgelistet habe, und zwar eben Telnet, womit man Computer verbindet, FTP, das File Transfer Protokoll, um Informationen zu verbinden, und E-Mail, was Menschen verbindet. E-Mail hat 75% der Ausnutzung. Also es ist von Anfang an so, dass Leute das für Kommunikation vor allen Dingen benutzt haben. Es gibt jetzt ungefähr 2000 ARPANET-Nutzer. Und gleichzeitig stellt sich dann auch heraus, dass dieses NCP eigentlich untauglich ist, weil es keine Prüfung gibt, ob Dinge angekommen sind. Wir erinnern uns, wir sind ja jetzt bei dieser Paketweiser-Kommunikation. Wir verschicken also ständig Pakete auf verschiedenen Wegen durch das Internet. Und haben jetzt aber beim NCP kein Acknowledgement, dass dieses Paket angekommen ist. Das heißt, es wird ein neues Protokoll entwickelt, das Transmission Control Protokoll, das TCP, das 1978 noch in TCP-IP gesplittet wird. Das wiederum gewährleistet eben, dass jedes Paket, wenn es angekommen ist, eine Antwort sendet, Achtung, ich bin angekommen, du brauchst mich jetzt nicht mehr zu senden. Und das ist natürlich relativ wichtig, dass man weiß, dass ein Paket angekommen ist. Ja, immer mehr lokale Netze schließen sich eben an dieses Netz der Netze an. Ich habe hier so verschiedene Karten. Da ist die Geschichtsschreibung auch nicht so ganz eindeutig. Also das jetzt nur mal so als Idee. 69 diese vier Computer, dann 70 die nächsten, 72 kommt hier ein ganzer Batzen dazu. Und 77 sieht das hier schon ganz anders aus. Hier gibt es auch noch mal Karten. Das ist jetzt hier zum Beispiel von 84, ne, hier ist jetzt 73, das ist schon sehr umfangreich. Also es ist, ja, wir können halt nur das heute haben, was da überliefert wurde. 73, 74 habe ich hier noch einen Hinweis, dass eben große Computerhersteller versuchten, durch die Einführung eigener Netze sich Marktanteile zu sichern. Das waren oft so Closed-Netze, also so Wallet Gardens, kommen auch gleich ein paar Beispiele. Glücklicherweise setzt sich das sogenannte ARPANET durch und schafft damit freien Zugang für PCs aller Hersteller. Also es war so, dass IBM eben versucht hat, sein eigenes Netz zu machen und ich weiß gar nicht, wie die anderen großen hießen damals noch. Und auch die Telekom-Provider haben es natürlich versucht. Also hier sind so ein paar Beispiele aus Großbritannien, aus Frankreich. In Deutschland gab es diesen Bildschirmtext, mit dem der CCC ja auch Berühmtheit erlangt hat. Und hier ist noch ein Beispiel aus Südafrika. Das gab es aber in ganz, ganz vielen Ländern. Das war quasi ein Internet vor dem Internet, geschlossene Netzwerke innerhalb oder außerhalb des Internets. So muss man sagen. 75 geht es dann auch los, dass die Leute sich mehr den kulturellen Austausch betreiben. Also es gibt Verteilerlisten und Diskussionsgruppen. Es gibt mit Science Fiction Lovers die erste nicht technische Liste, was einen kulturell gesehen ein ganz besonderer Meilenstein ist. Diese Liste wird beinahe verboten, weil es ja hier nicht um die Forschung des Netzes geht. Die Liste wird dann aber als Pilotversuch erlaubt, weil es eine Herausforderung für die Techniker ist, weil so viele Leute Interesse an dieser Liste hatten und so viele Leute, die subscribed haben, dass es die größte Liste war, die es jemals gegeben hat. Das heißt, hier wurde der Raum angeeignet, in dem zum ersten Mal ein Raum geschaffen wurde, in dem man sich einfach nur so unterhalten hat. 77 gibt es dann hier den Grundstein für die freie Softwarebewegung mit Unix to Unix Copy und womit eben Daten kopiert und geteilt werden könnten. 79 entsteht dann das Usenet und die Mailboxen. Das ist sozusagen, wurde immer das ARPANET des kleinen Mannes genannt. Das Usenet ist so eine Art schwarzes Brett, wo eben jeder lesen und schreiben kann und was sich selbst reguliert durch seine Teilnehmer. Also wenn jemand ein neues Brett anfangen möchte zu einem bestimmten Thema, dann hat er das da halt gepostet und gesagt, ich möchte das gerne anfangen. Und again, wenn alle das gut fanden oder sozusagen auch keiner was dagegen hatte, das ist ja dann nicht so, dass dann alle dahin müssen, sondern es ist ja dann mehr so ein, okay, geht ihr mal darüber, ich bleib mal hier, organisiert sich das eben selber. Außerdem entstehen zu der Zeit die sogenannten MUDs, Multi-User Dungeons, das sind textbasierte Online-Rollenspiele. Wer davon noch nie gehört hat, kann sich das gerne mal notieren und das mal nachher in eine Suchmaschine des geringsten Misstrauens eingeben. Das gibt's nämlich heute immer noch und das ist sehr lustig. Also man hat wirklich ein Rollenspiel textbasiert. Das sollte man zumindest mal gesehen haben, dass das immer noch existiert, weil es eben, wenn man an Rollenspiele denkt, denkt man ja heutzutage an World of Warcraft und irgendwie mega aufwendige Grafiken und alles Mögliche. Und ich finde das immer ganz schön zu wissen, dass eigentlich man nichts anderes braucht als ein Stück Text. Also im Endeffekt ein Stift und ein Papier. 79 ist ja auch nochmal so ein kultureller Moment, als der erste dokumentierte Smiley für Ironie auftaucht. Und zwar Tongue in Cheek. Das war das hier, was da vorgeschlagen wurde, weil eben die Leute nicht mal 5 Jahre später gemerkt haben, wenn wir uns ständig über Text unterhalten, dann missverstehen wir uns und wir können Ironie nicht kennzeichnen. Ironie im Englischen heißt eben Tongue in Cheek und deswegen wurde dieser Smiley hier verwendet. Heute kennen wir diese hier viel mehr und machen ja inzwischen auch so lustige Sachen wie diese hier. Dann haben wir 81, das gehört natürlich weniger zur Geschichte des Internets, sollte aber jetzt hier in diesem Rahmen auch nicht fehlen. Solche Sachen kommen jetzt auch noch öfter. Der Chaos Computer Club wird gegründet. Zuerst als offene Verbindung, seit 86 dann auch in Deutschland ein eingetragener Verein, trotzdem sehr offen in seinen Strukturen. Jeder kann mitmachen, völlig unabhängig von der Vereinszugehörigkeit und die Vereinszugehörigkeit ist auch unabhängig davon, ob man mitmachen kann. Hier rechts habe ich mal den Scan oder also von dieser Zeitungsanzeige in der Taz vom 1.9.1981 abgelegt. Das war so eine kleine Anzeige in der Taz irgendwo an der Seite und ich habe das hier unten, wir reden über, hier mal noch reinkopiert. Und zwar finde ich das nämlich recht erstaunlich, 81, also noch 10 Jahre, bevor überhaupt das WWW ins Gespräch kommt, haben sie also eingeladen, um über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer zu reden. Hier ist dann auch das Ergebnis. Sie haben sich dann eben im September in Berlin getroffen und einen Monat später in München bei der Systems. Das war so eine ganz große IT-Konferenz. Und das hier war unter anderem dieses Thesenpapier. Kann man auch einsehen. Ich glaube, wir haben es natürlich wie immer auf ccc.de nicht. Aber wenn man auf netzpolitik.org danach sucht, sollte man das finden. Also kann man hier einfach mal kurz durchscannen, also zum Beispiel hier auch so Sachen wie Datenrecht, Datenschutz, eben wem gehören meine Daten, Vergleichrecht am eigenen Bild. Darf ja auch nicht vergessen, 81 war ja auch die Zeit, die frühen 80er Jahre, wo in Deutschland sehr viel gegen diese Volkszählung, wie heißt das, Zensus, oder? Die Volkszählung protestiert wurden, das heißt, die Leute sind da auch immer mehr bewusst geworden, was eben auch Massenspeicherung von Daten angeht. Und hier noch die zweite Seite. Hier ging es natürlich auch schon um Benutzerfreundlichkeit, finde ich ganz lustig, hier nicht nur physiologisch gestaltete Sitzmöbel, sondern auch physiologisch gestaltete Programme, Ausrufezeichen. Dann soziale Fragen des Computereinsatzes, dafür sind wir auch heute ja hier. Entmystifizierung des Computers durch Aufklärung, Informations- und Lernsysteme, hier alternative Anwendungen und dann ungedachte Anwendung, tja, die wüsste ich auch gerne, war hier nur der Kommentar vom Protokollanten. Also gehen wir jetzt aber mal hier weiter in den Text. Die 83 gab es dann diese Umwandlung von diesem NCP-Protokoll zum TCP-IP-Protokoll. Das war ganz witzig, weil alle Hosts mussten gleichzeitig umwandeln, weswegen es dann diesen Button gab, den die Leute sich dann auf Konferenzen wahrscheinlich sehr stolz angeheftet haben, dass sie da also mitgemacht haben. Hier kriegt man auch so ein paar Zahlen, ein paar Ideen, wie sich das jetzt auch entwickelt hat. Also Hosts sind ja jetzt Rechner, vorraten wir Nutzer, ne? Da war die Zahl ja schon höher. Und jetzt im Jahr 83 wird auch das ARPANET geteilt in das militärische MILNET und das restliche ARPA-Internet. Weit über die Hälfte der Knoten gingen an das MILNET. Diese Spaltung ist auch relativ interessant, dass die jetzt also gesagt haben, ne, jetzt ist es ein paar Jahre her, also über 10 Jahre, dass dieses ARPANET existierte und das war ja immer noch militärisch und das haben die also sehr lange einfach so akzeptiert oder vielleicht auch einfach nur zwei Augen zugedrückt, dass da eben nicht nur Militärs rumhängen und Forscher, sondern auch irgendwelche Leute. Jetzt konnten sie es aber irgendwann eben nicht mehr die Augen zudrücken und haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt spalten. Das ARPANET wurde aber eben weiter betrieben, auch unter diesem Namen. Und es gab dann jetzt eben das MILNET, über das wir dann sonst nichts weiter wissen. 84 gibt es das Domain Name System, der erste Schritt Richtung Anwenderfreundlichkeit. Domain Name System kann man sich so vorstellen wie ein Telefonbuch, wo Namen zu Nummern zugeordnet werden. Jeder Rechner am Netz hat ja so eine Adresse bekommen, eine IP-Adresse, die eben auch mit einem Namen verbunden werden kann, so wie zum Beispiel privacyweek.at. Das ist ja nichts anderes als eine Auflösung zu einer Adresse. Und dieses DNS ist also quasi das passende Telefonbuch dazu, wo, wenn man in den Webbrowser privacyweek.at eingibt, eben der Webbrowser nachschauen kann, was jetzt die passende IP-Adresse ist. Außerdem 84 erwähnt William Gibson in Neuromancer, einem Roman, zum ersten Mal den Begriff Cyberspace, also natürlich auch wieder das erste dokumentierte Stück, aber es geht jetzt also los mit dem Cyber. 86 wird das NSF-Net gegründet, das National Science Foundation-Net, was jetzt der Backbone des neuen Internets wird. Das ARPANET ist ja größtenteils zum MILNET gegangen und da haben die Forscher jetzt gesagt, okay, wenn die Militärs jetzt ihr eigenes Ding machen, dann nehmen wir das jetzt mal in unsere Hand. Können wir auch sehr froh sein. Es wäre auch schön, es wäre so geblieben, aber wir werden das gleich noch lernen. 88, nur so eine Side-Notiz, Internet Relay Chat, IRC, ein dezentrales Chat-System, wo jeder eigene Räume eröffnen kann, wo jeder eigene Server machen kann, wird von einem finnischen Studenten entwickelt, wird bis heute rege genutzt, ist also auch wieder so ein Beispiel für, da hat ein Student mal eine lustige Idee gehabt, das einfach umgesetzt und plötzlich, schwupps, ist es da. IRC ist ganz interessant, kann man sich auch mal noch mit auseinandersetzen. 1990 wird jetzt eben das ARPANET abgeschaltet, aber es ändert sich nichts, weil es ja dieses NSF-Net gegeben hat. Außerdem entsteht Gopher, das kann man sich so vorstellen wie das Web, da auch gleich zwei Bilder, und die Electronic Frontier Foundation wird gegründet, die EFF in den USA, die auch so eine NGO ist an der Front der Menschenrechte im digitalen Zeitalter und sehr viel vor allen Dingen auch Anwälte hat und an Gesetzen mitarbeitet und Legal Cases durchfechtet. Gopher sah ungefähr so aus, es war eben so eine ähnliche Idee wie das Web, also man hatte dann so verschiedene Seiten, die man da durchgehen konnte und hatte halt Informationen. Aber gleichzeitig oder etwas später schreibt Tim Berners-Lee ein Programm namens World Wide Web. Es ist jetzt so, dass, Moment, ich glaube, ich möchte erst dieses Zitat, das ist aus seiner Autobiografie. Ich kam zufällig zur rechten Zeit und mit den passenden Interessen und Neigungen, nachdem der Hypertext und das Internet ihre Volljährigkeit erreicht hatten. Die einzige Aufgabe, die mir blieb, war es, die beiden miteinander zu verheiraten. Hypertext hat es also schon gegeben. Also man kann auf Links klicken innerhalb eines Dokuments und springt dann irgendwo anders hin, zum Beispiel zu einer Fußnote. Und das Internet war ja jetzt auch schon seit 20 Jahren da. Und er sagt, er hatte eigentlich nichts vollbracht, er hat nur zwei Dinge zusammengebracht. Also er schreibt dieses Programm World Wide Web und es entstehen Browser. Leider aber keine Editoren. Eigentlich hat Tim Berners-Lee, und diese Autobiografie ist übrigens auch nicht dick und wirklich lesenswert, eigentlich hatte er sich das so vorgestellt, dass Lesen und Schreiben, also Geben und Nehmen, eine Einheit sind. Also man kann nur etwas sehen, wenn man auch in der Lage ist, das zu editieren. Das ist leider nicht so passiert, weil eben Browser entstanden sind, die eben keine Editoren waren. Später haben wir dann dieses Web 2.0, das eigentlich das Web 1.0 ist, so wie Tim Berners-Lee sich das so ein bisschen gedacht hat. Wichtig ist an der Stelle jetzt, dass wir jetzt von diesem Nutzer sind Entwickler übergehen zu einem Nutzer sind Konsumenten und können wirklich gar nichts mehr machen. Ja, dann habe ich hier 93 noch das Cypherpunk-Manifesto, finde ich ganz gut den Text, also der ist natürlich auch sehr lang, aber ich möchte jetzt einen Teil davon hier vorlesen, wegen der Definition von Privacy. Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know, but a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world. The freedom of speech, even more than privacy, is fundamental to an open society. We seek not to restrict any speech at all. The power of electronic communications has enabled such group speech and will not go away merely because we might want it to. Das finde ich ganz relevant, weil nämlich jetzt auch langsam die Medien- und Businesswelt Notiz vom Internet nimmt, aber eben Gruppen wie der CCC, IFF oder diese Cypherpunks, die auch alle irgendwie miteinander zusammenhängen, sich schon ganz andere Gedanken darüber machen. Was hier auch passiert, 93, ist, dass Gopher den Fehler macht, Lizenzgebühren für die Nutzung ihres Dienstes zu verlangen. Und gleichzeitig der Arbeitgeber von Tim Berners-Lee, das CERN, der unbeschränkten und kostenlosen Nutzung des Webs zustimmt. Was bedeutet, dass Gopher leider das Zeitliche segnen musste und wir heute alle dieses Web benutzen. 94 gibt es dann auch die erste Konferenz des World Wide Web Consortium, in dem die Webstandards diskutiert werden. Das ist jetzt auch wieder eins der Gremien, wo eben diskutiert und entschieden wird, was die Standards sind. Ich glaube, ich mache mal auch ein bisschen fast forward, wobei die möchte ich auf jeden Fall auch vorlesen. John Barry Barlow hat in Davos auf diesem Wirtschaftsgipfel da mal einen Vortrag halten dürfen und der fing an mit: Governments of the industrial world, you very giants of flesh and steel, I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one. So I address you with no greater authority than with which liberty itself always speaks. Wer John Perry Barlow kennt, kann sich vorstellen, also wie er das vorgetragen hat. Das ist also wirklich auch ein sehr lesenswerter Text. 98 gibt es dann die ICANN und die kümmert sich um die Adressvergabe. Da versuchen sie jetzt eben auch wieder einen Zusammenschluss zu machen aus verschiedenen Interessen, nämlich Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Nutzer. Wie üblich ist es heutzutage so, dass die Wirtschaft da ganz vorne ist und vor allen Dingen die Nutzer außer Acht gelassen worden. Die entscheidet zum Beispiel Top-Level-Domains. Also das war die ICANN, die neulich entschieden hat, dass es jetzt diese ganzen lustigen Top-Level-Domains noch dazu gibt, was aber eben vor allen Dingen ein wirtschaftliches Interesse war. Wie wir wissen, gab es dann um die Jahrtausendwende diese sogenannte Dotcom-Blase. Das Internet bzw. das Web wird bekannter und bekannter. Viele neue Unternehmen gehen an die Börse und durch die steigende Nachfrage werden viele der Unternehmen und Geschäftsideen viel zu krass überbewertet. Im März 2000 platzt dann diese Dotcom-Blase und resultiert in einem Börsencrash. Danach haben wir dann eine Lehre, die eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn jetzt passieren nämlich plötzlich wieder Dinge, die mit Menschen zu tun haben, die aktiv etwas tun und nicht passiv konsumieren. Nämlich entsteht zum Beispiel Wikipedia. Kennt ja vermutlich jeder. Es gibt auch Initiativen wie Freifunk, da komme ich später noch genauer drauf. Außerdem gibt es so Sachen wie Blogs und dass man plötzlich kommentieren kann bei Zeitungsartikeln und all solche Dinge. Dann kommt eben dieser Begriff Web 2.0 ein paar Jahre später auf. Also Ende 2004 taucht er zum ersten Mal auf. Es gibt bis heute keine klare Definition. Es ist aber so, dass alle zu dem Zeitpunkt unglaublich dankbar waren, dass es plötzlich einen Begriff gab. Deswegen ist er auch so beflügelt gewesen innerhalb von kürzester Zeit, weil ja alle gemerkt haben, es hat sich was verändert, aber wir konnten das alle nicht so richtig fassen. Was genau hat sich eigentlich verändert? Es ist eben diese, heute kann man das deutlicher sehen, diese Leere, das Geld war plötzlich weg, die Menschen waren wieder da, haben das füllen können und deswegen eben Web 2.0, was ich vorher kurz sagte, eigentlich das Web 1.0, weil es jetzt so war, zumindest annäherungsweise, wie Tim Berners-Lee sich das vorgestellt hatte, nämlich, dass jeder auch editieren kann. Wir gehen also zurück zu der ursprünglichen Idee des Many-to-Many. Aber, Vorsicht, zentrale Währung sind die Daten. Dessen sind wir uns alle bewusst, sonst wären wir nicht hier heute. Dann kommt etwas, das wirklich nicht so eine super Idee war, aber das ist nun mal so. Dieser wissenschaftliche Backbone wird stillgelegt. Nun besteht das Internet aus vielen privaten Netzwerken und kommerziellen Internet-Service-Providern. Das heißt, die ganze Internetinfrastruktur liegt jetzt in wirtschaftlicher Hand. Was natürlich ein Riesenproblem bezüglich Netzneutralität ist. Das heißt, das Netz kann nicht unbedingt neutral sein. Wer den Begriff Netzneutralität noch nicht gehört hat, das ist auch in Österreich sehr viel dazu gemacht worden. Als ganz kurzen Ansatz, wenn ich mir den Strom anschaue, dann ist der neutral. Ich kann in eine Steckdose hineinstecken, was ich will. Dieser Strom wird das Gerät betreiben. Auch wenn das eine Killermaschine ist und ich damit irgendwie, weiß der Teufel, was Böses mache. Und genauso sollte das mit dem Internet sein. Jedes Gerät, das ich an das Internet stecke, sollte von diesem Internet auch bedient werden. Das ist aber nicht der Fall. Und da gehen wir inzwischen ziemlich weit davon weg. Da gibt es ein Riesenproblem, das uns auch immer wieder auf dem Tisch liegt. 2006 hier WikiLeaks, auch ein wichtiger Punkt, weil eben hier ein Jahr vorher die Vorratsdatenspeicherung eingeführt in Europa zum Beispiel und wir jetzt eigentlich solche Instanzen brauchen wie WikiLeaks eben als Zwischeninstanz und dadurch eben jetzt viel, viel mehr gemonitort werden, durch die kommerzielle Struktur des Internets auch nicht mehr so richtig die Möglichkeit haben, da uns dem zu entziehen und deswegen eben so Institutionen wie WikiLeaks oder was jetzt eben daraus resultiert ist, 10 Jahre später, dass alle möglichen Medienverlage ihre sogenannten braunen Briefkästen haben, die man eben auch online hat, also nicht nur auf der Straße. Im gleichen Jahr entstehen auch Social Networks, Facebook und Twitter als Beispiel. Was daraus geworden ist, wissen wir alle. Und auch deswegen sind wir hier. Da gehe ich später noch mal ein bisschen drauf ein. 2009 ist in Deutschland was passiert, was ich in dem Zusammenhang auch relativ interessant finde, und zwar das sogenannte Zensursula. Da war Ursula von der Leyen Familienministerin, glaube ich, und hatte plötzlich die grandiose Idee, Herr des Bösen im Internet zu werden, indem sie alles, was böse ist, mit einem Stoppschild versieht. Und zwar hat sie sich gedacht, toll, ich habe das total kapiert mit diesem Domain Name System, wo ja, wie ich das vorher erklärt habe, Adressen zu Namen aufgelöst werden. Und ich mache jetzt einfach die Telefonbucheinträge weg. Das heißt, wenn jemand was Böses sucht und im Telefonbuch nachschlägt, dann findet er das nicht. Und dann ist das alles weg und wir können alle glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende. Da haben natürlich ziemlich viele Leute gesagt, ja, also Ursula, das ist nicht so eine richtig gute Idee, weil nur wenn du die Verbindung kappst, dass man das findet, also quasi den Vorhang, einen Vorhang vor etwas stellst, heißt das ja noch nicht, dass die Sachen nicht mehr da sind. Ja, also irgendwie Tierquälereien oder das große Beispiel war ja immer Kinderpornografie. Deswegen, das war auch ein Tabuthema, wo sie eigentlich gedacht hat, da wird niemals jemand was dagegen sagen, weil ich meine, wie kann man etwas dagegen haben? Trotzdem haben sich die Leute aufgebäumt. Es hat eine junge Dame eine Online-Petition eingestellt, die mit 134 Unterschriften mit Abstand die größte jemals war. Die Politik war total entgeistert und hat überhaupt nicht kapiert, was eigentlich passiert. Und das Ganze ist eben unter diesem Begriff Zensursula durch das Web getrieben worden. Und das ist eben ein ganz gutes Beispiel dafür, und das ist in Österreich nicht anders, dass das Netz und dessen Infrastruktur unverstanden sind. Und zwar auch nicht nur bei den Gesetzgebern, aber bei den Gesetzgebern macht sich das natürlich am meisten bemerkbar. Es sind natürlich sofort auch tausende von YouTube-Videos aufgetaucht, in denen beschrieben wurde, wie man diese Sperre umgeht, oder eben Listen, wo Namen dann zu Adressen aufgelöst wurden, die eben nicht mehr auf dem DNS war. Dann haben sie angefangen, diese Videos zu sperren. Und das ist eben immer das Problem. Also wenn man anfängt mit Zensur, wo hört man dann auf? Deswegen sollte man eben gar nicht erst anfangen. 2010 liegt die Spamquote bei E-Mails bei 95%. Beim LRZ, dem Wissenschaftlichen Hochleistungszentrum in München, liegt sie sogar bei 99,5%. Das nur so als Idee, wie das mit dem Internet jetzt so ist, ne? Also ist halt wirklich alles so ein bisschen mit wirtschaftlichen Interessen beseelt. 2011 werden die letzten IPv4-Adressen vergeben. IPv4 sind 2 hoch 32 Adressen, also so viele, das sind nicht besonders viele. Und V6, also die neue Version, sind 2 hoch 128 Adressen, was dann eben so viele sind. Ich habe gestern nochmal geguckt, es gab da so Zahlen, wie viel IP-Adressen pro Quadratmillimeter der Erde es gibt. Allerdings, ich habe es selber nicht ausgerechnet, und was man so im Web gefunden hat, war sehr unterschiedlich. Also es ging von irgendwie 15 Adressen pro Quadratmeter bis zu 6 Billionen Adressen pro Quadratmillimeter. Wer Lust hat, das mal auszurechnen, ich finde es sehr interessant. Eben 2012 wird das IPv4 rausgehen, we were warned. Ich muss sagen, jetzt so 5 Jahre später bin ich doch weiterhin sehr enttäuscht. Deutschland oder Mitteleuropa ist noch einigermaßen gut mit vorne dabei, hat relativ viel V6 in use, aber wenn man in andere Kontinente schaut, ist das zum Teil noch völlig unbekannt. Aber wir kommen ja klar, diese Adressen werden eben verwaltet, und es ist eben jetzt nicht mehr so, dass es übrige Adressen gibt, sondern jede IP-Adresse ist irgendwie in use. Also wenn jemand noch IP-Adressen ungenutzt rumliegen hat, kann er die auch teuer vermieten und so. Jetzt komme ich eben zu diesem Social Network-Zeug. 2012 gibt es so Forscher, die Forschungsergebnisse publizieren, also das ist jetzt 6 Jahre, nachdem Facebook überhaupt gegründet wurde, wo sie eben sagen, dass man mit durchschnittlich 68 Facebook-Likes, also 68 Mal hat jemand auf so einen Button geklickt bei unterschiedlichen Sachen, kann man vorhersagen, welche Hautfarbe ein Mensch hat, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, ob dieser Mensch homosexuell ist, mit 88%iger Wahrscheinlichkeit, ob dieser Mensch Democrat oder Republican, also es bezieht sich natürlich auf die amerikanische Bevölkerung, ist, wie intelligent der Mensch ist, was für eine Religionszugehörigkeit, Alkohol, Zigaretten und Drogenkonsum, und ob die Eltern einer Person bis zu deren 21 Lebensjahr zusammengeblieben sind oder nicht. 68 Mal auf das Ding klicken. Also selbst wenn man sagt, ich probiere das mal aus mit diesem Facebook und da so 2-3 Wochen mal mitmacht, dann steckt man hier also schon im, Ding drin. Man kann, die haben eben nachgewiesen, dass man Vorhersagen treffen kann, mit 10 Likes besser wie ein Arbeitskollege, mit 70 Likes besser wie ein Freund, mit 150 Likes besser wie die Eltern und mit 300 Likes besser wie der Partner. Und in diesem Artikel, da kommt auch gleich der Link, stand dann, mit noch mehr Likes lässt sich sogar übertreffen, was Menschen von sich selber zu wissen glauben. Am Tag, als Kosinski diese Erkenntnisse publiziert, erhält er 2 Anrufe. Eine Klageandrohung und ein Stellenangebot. Beide von Facebook. Hier ist dieser Link. Der Artikel ist von 2006. Die Forschungsergebnisse sind eben von 2012. Ist extrem lesenswert. Relativ lang, aber rentiert sich. Es geht eben in diesem Artikel um diese Psychometrie. Die Forschungsinstitut heißt Cambridge Analytica, hat zweifelhaften Ruhm erlangt in der Trump-Wahl, weil das die waren, die gesagt haben, sie würden da die Wahl in der Hand haben. Psychometrie, manchmal auch Psychographie genannt, ist der wissenschaftliche Versuch, die Persönlichkeit eines Menschen zu vermessen. Das heißt, man hat einmal diese Facebook-Likes, aber man nimmt jetzt auch natürlich alles andere, was man so kriegen kann. Grundbucheinträge, Bonuskarten, Wählerverzeichnisse, Clubmitgliedschaften, Zeitschriften, Abonnements, medizinische Daten und dann noch Daten von global tätigen Datenhändlern, also noch mal irgendwie alles Mögliche obendrauf. Dieser Alexander Nix, der CEO, hat in einem YouTube-Video gesagt, das ist im nächsten Slide verlinkt, wir haben Psychogramme von allen erwachsenen US-Bürgern, 220 Millionen Menschen. Und was sie dann damit machen, kann auf der einen Seite natürlich nur so ganz subtil sein, dass eben Werbung, die eingeblendet wird, also das ist jetzt dieser YouTube-Link, da geht es jetzt um Waffen. Und je nachdem, was das für eine Person ist, wird hier halt natürlich an die Angst appelliert. Ne, ängstliche Leute oder hier halt eben ne Großvater mit dem Enkel bei der Entenjagd, ne, ist ja auch ganz wichtig, ne, dass man eben hier so mehr diese emotionale Schiene fährt. Das ist jetzt natürlich ein sehr lapidares Beispiel, dass wir über Werbung manipuliert werden, wissen wir ja alle. Aber eben, um auch nochmal auf dieses Beispiel der Wahl zurückzukommen, diese Wahlhelfer haben dieses Jahr vor den Türen gestanden und wussten ganz genau, wer da wohnt. Und wussten ganz genau, was sie für Fragen stellen müssen, wie sie die Leute anpacken. Und hinterher haben sie sich natürlich sofort hingestellt und die Ergebnisse wieder in ihre Datenbanken eingepflegt. Das heißt, die haben auch vielleicht gar nicht bei Leuten geklingelt, wo sie wussten, ja, das ist aussichtslos, das ist ein Wahlhelfer der anderen Partei oder so. Und damit können sie natürlich jetzt behaupten oder nicht behaupten, sie hätten die Wahl manipuliert. Ich weiß gar nicht, was da das Ergebnis war, was sie dann am Ende behauptet, wer dann was behauptet hat, aber es lässt sich natürlich nicht abstreiten, dass damit auf jeden Fall mit diesem Werkzeug die Arbeit der Wahlhelfer natürlich umso effizienter gelaufen ist. Abgesehen von den ganzen wirtschaftlichen Interessen, die uns da alle abschnorcheln wollen, haben wir natürlich noch die ganzen Regierungsinteressen. Das ist ja auch sowas, wo wir als Techies immer wieder gesagt haben, naja, das also liegt ja eigentlich auf der Hand, dass sie das machen, aber das war dann schon immer so ein bisschen, naja, was halt auch ein bisschen paranoid und das sind ja Regierungen und die meinen es ja nur gut und das machen die ja bestimmt nicht. Also selbst wenn sie das könnten, das machen sie ja bestimmt nicht. 2013 wurde uns dann das Gegenteil bewiesen. Ich würde mich auch freuen, es wäre nicht so gewesen. Jetzt haben wir es halt schwarz auf weiß. Sie machen es wirklich. Und damit müssen wir jetzt halt irgendwie leben. Damals hatte jemand was Schönes gesagt, was ich auch immer wieder gerne raushole. Das mit dem Internet ist jetzt so ein bisschen wie mit dem Rauchen. Wir wissen, dass das schlecht ist, aber wir machen es halt trotzdem. Hier noch ein letztes Beispiel, was diese Datensammeleien angeht. Das ist 2006 publiziert worden auf der Republika. Hier ist der Link. Da haben Frank und THS mal auf deutschen Nachrichtenportalen rumgeklickt, mal so 2 Minuten, mal die Startseite, so 3-4 Artikel, 3-4 Rubriken, also einfach mal so kurz durchgesurft und haben mal geguckt, was passiert. Es ist dann doch ziemlich schockierend, finde ich. Innerhalb von diesen 2-3 Minuten gab es also so viele Requests, also immer so rund 2000. Von denen ungefähr 200 Unique-Hosts dabei waren und von denen fast alle Third-Parties waren. Das bedeutet, Und ne, nur so viele waren wirklich Own-Hosts, wobei das auch wieder nur auf augenscheinlich zum Verlag gehörenden Domains, Subdomains sich bezieht. Das heißt, wenn ich also 2 Minuten auf einem Newsportal klicke, und ich bin mir sicher, das sieht für die Österreichischen nicht anders aus, habe ich also so und so viele unique einzelne Requests, also wo von der Seite auf andere Server nochmal zugegriffen wird, und davon sind eben 200 unterschiedliche Parteien involviert. Das sind also alles sogenannte Werbenetzwerke oder eben sonstige Tracker, die alle jetzt mitgekriegt haben, dass ich diesen Artikel und jenen Artikel und jene Rubrik geklickt habe. Und das Unverschämte ist halt wirklich, dass die eigenen Seitenaufrufe eigentlich fast keine sind. Also die Jungs haben das auf der Republika veröffentlicht und dabei natürlich versucht, an die Medienmacher zu appellieren, dass das also sich ändern sollte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das ändert sich nicht, weil die müssen ja auch alle kämpfen, dass sie irgendwie ihr Geld kriegen. So, jetzt noch ganz schnell hier mein Fazit oder auch wie geht's weiter. Was wir ja hier auch schon ständig besprochen haben, ist eben Verschlüsselung. Mal ganz schnell, was ist eigentlich Verschlüsselung? Es ist eine mathematische Methode, um Daten nur lesbar zu machen für den Sender und den Empfänger, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, man hat eben einen Code, der eben ein Key ist. Also hier wäre so ein Beispiel für so einen Code. Das ist jetzt relativ ersichtlich, was hier der Code ist, nämlich dreh die Buchstaben alle um. Und hier, so sieht das halt eben aus mit Software. Das ist eigentlich auch das Grundprinzip, das man da verstanden haben muss. Es wird halt, Worte werden halt übersetzt in andere Worte nach einem bestimmten Key, und den Key muss man eben wissen. Aber Verschlüsselung ist eben nicht alles. Das ist jetzt auch schon mehrfach während dieser Woche gesagt worden. Man kann zwar Sachen verschlüsseln, das heißt, der Content ist verschlüsselt, aber es weiß eben immer noch alle, dass wir miteinander sprechen. Die ganzen Metadaten bleiben im Klartext, also die Zeit, der Ort, wie lang die Nachricht ist und so. Das Netzwerk ist eben so gebaut, dass jeder Teilnehmer im gleichen Netz theoretisch alles mitkriegt. Und so sieht das auch aus. Es gibt sehr wenig Karten übrigens über das Internet, das wird immer so ein bisschen geheim gehalten. Das hier sind Karten, die damals, als es in Ägypten das Internet abgeschaltet wurde, sind die plötzlich alle aufgetaucht. Das heißt, deswegen ist hier so Ägypten eingekringelt, aber so kann man sich das so vorstellen. So werden halt die Kontinente miteinander verbunden. Hier sieht man auch, ne, Afrika ist relativ schlecht angebunden, hier geht ein bisschen was durch. Einfach nur, um so mal eine Vorstellung zu kriegen, wie das Netz eigentlich auch physikalisch aussieht. Jetzt habe ich hier noch Beispielprojekte. Ich gehe da mal ganz schnell durch, weil ich habe nur noch 5 Minuten. Und zwar habe ich hier Bürgernetze, Freedombox und GNUNET jeweils als Beispiel, Bürgernetze und Freifunk als Idee für ein physikalisches Netz. Die Freedombox, um auf den Hardware-Aspekt einzugehen, und GNUNET eben, um auf den Software-Aspekt einzugehen, beziehungsweise eben die Netzwerkprotokolle. Bürgernetze sind seit 1995 in Deutschland aktiv gewesen, um das Internet für jeden nutzbar zu machen und auch Zugang zu schaffen. Was sie damals gemacht haben, ist wirklich, die haben Bagger gemietet und Kabel verbuddelt und solche Sachen. Heute kümmern sie sich natürlich mehr um so Aufklärung und Fortbildung. Freifunk hat die Vision der Demokratisierung der Kommunikationsmedien durch freie Netzwerke. Da geht es darum, dass Leute einfach auf Dächern irgendwelche Antennen installieren. Das kann man einfach zu Hause auch auf dem Dachboden machen. Freifunk.net kann man mal klicken. Ich habe jetzt vergessen zu gucken, wie aktiv das in Wien ist, aber es ist eigentlich inzwischen in jeder größeren Stadt aktiv. Man kann solche Antennen auch selber bauen aus Tetrapacks und Pringles-Packungen. Und dann hat man eben nachher so ein Netz, das ist jetzt schon eine ziemlich alte Karte von Berlin, wo eben jetzt diese ganzen Punkte da irgendwie miteinander verbunden sind und jetzt ein eigenes Netz bauen. Das heißt, wenn die Ägypter damals sowas gehabt hätten, dann hätten die gesagt, ja, schaltet ihr uns doch das Internet ab, das ist uns doch egal. Wir können dann zwar nicht mehr nach außen kommunizieren, aber wir können eben immer noch miteinander kommunizieren. Das heißt, das ist eben auch ein Hinweis darauf, dass wir durchaus auch die physikalische Infrastruktur des Netzes stets zumindest im Auge behalten sollten. Dann haben wir hier Hardware, da gibt es leider fast gar nichts. Das ist auch noch ein ganz, ich will das jetzt nicht zu pessimistisch sagen, aber es ist doch ein relativ verzweifeltes Feld. Hardware selber zu produzieren ist nicht so einfach. Es gibt diese Freedom Box, die gibt es aber leider auch immer noch nicht so richtig. Aber es ist trotzdem ein schönes Beispielprojekt. Es geht darum, eben einen kleinen Computer zu haben, den man einfach zu Hause einsteckt und wo man dann so die ganzen Services hat, die einem Facebook so bietet. Also man kann dann Fotos hochladen und hat da auch seinen E-Mail-Server drauf und all solche Sachen. Und man ist dann eben selber sein eigener Provider und hat das eben selber unter Kontrolle. Und es geht hier vor allen Dingen auch um eine Dehierarchisierung, also dass jeder auch wieder mitmachen kann. Die haben dieses schöne Vision Statement, das lasse ich jetzt aber aus wegen der Zeit. Als nächstes Beispiel eben GNUNET, you broke the internet, let's make a GNU one. Da geht es darum, den Internet Protocol Stack zu erneuern und eben so eine Art Internet 2.0 zu sein, also die ganze Basis zu verändern. Ich habe hier auch so ein Bild. Das ist jetzt eine extrem vereinfachte Version des Internets, also Physical Layer, dann Ethernet, dann die Adressierung, dann das Netzwerkprotokoll, dann das nächste Level der Adressierung, also die Übersetzung der Adressierung und dann eben die Anwendung. Und das Problem ist, dass wir wissen ja, ne, TCP wurde 78 gemacht und damals war es halt auch noch so, ja geil, wir können hier Computer miteinander verbinden und da hat sich natürlich noch keiner sowas ausdenken können, in was für einer Welt wir heute leben, außer vielleicht Orwell. Und das heißt, diese ganzen Protokolle sind eben, wie ich vorher auch sagte, so, dass jeder an diesem Internet teilhaben kann und jeder eben auch da an jedem Teil teilhaben kann. Das heißt, theoretisch, sobald du mit dem Internet verbunden bist, kann auch jeder, der in diesem Internet teilnimmt, sich mit dir verbinden und auf deinen Rechner. Das ist praktisch natürlich nicht immer so einfach, aber theoretisch ist es immer machbar. Und das versucht jetzt eben GNUNET zu lösen. Als Physical Layer nehmen sie eben die vorhandenen Protokolle, setzen dann erstmal noch so einen Off-the-Record-Mix drauf. Da hier geht es eben ums Routing, um die Adressierung. Das ist halt auch mit so Distributed Hash Tables und so, dass das halt eben alles verschlüsselt sein kann. Das hier ist das Netzwerkprotokoll, das eben auch nochmal so eine End-to-End-Encryption macht. Dann haben wir das sogenannte GNU-Name-System, das eben auch ohne, hier gibt es ja eine zentrale Autorität immer, das kommt eben auch ohne zentrale Instanz aus und dann eben die Anwendung obendrauf, da gibt es noch nicht besonders viel, weil das hier halt auch noch alles in der Entwicklung ist. Das ist jetzt theoretisch soweit gemalt, also das ist ein Projekt aus dem Universitären, das ist da seit 15 Jahren, gibt es irgendwie Forschungsarbeiten und Doktorarbeiten und so und jetzt kann man das langsam mal so ein bisschen ausprobieren. Das Fazit ist eben, wir sollten das Netz selbst wieder in die Hand nehmen, in all seinen Facetten und Layern, weil ich glaube eben, anders kommen wir da auch nicht mehr raus. Wir brauchen eben verlässliche Infrastrukturen, um Demokratie und Staaten funktionieren zu lassen und um auch die Wirtschaftswelt funktionieren zu lassen. Sowas muss eben verlässlich, verfügbar, integer, robust und dezentral sein. Also wir müssen auf jeden Fall von dieser wirtschaftlichen Konzentration wieder weg, meine ich. Wir brauchen quelloffene Dinge und zwar das gesamte Design, also auch zum Beispiel, wie die Netze aufgebaut sind. Ich habe ja vorher gesagt, man findet keine Karten. Es muss alles offen sein, auch Hardware muss offen sein. Wir haben heutzutage eigentlich, das Internet baut auf die Hardware von zwei großen Herstellern, ein chinesischer, ein amerikanischer. Das liegt relativ auf der Hand, dass sie da auch ihre Backdoor-Schnittstellen mit drin haben und damit halt eben wieder Zugriff aufs ganze Internet. Dann muss das Internet natürlich heterogen sein, keine Monokulturen. Und wir brauchen breit gestreutes Wissen über IT-Security, das nicht kriminalisiert, sondern gefördert werden soll. Das heißt, Ziel gemeinsamer Anstrengungen soll die Verlässlichkeit globaler öffentlicher Kommunikationsstrukturen und die Immunität gegenüber jedweden Angriffen sein, und zwar bei Design. Danke.
Vielen, vielen Dank, Sva. Das ganze Internet mit seiner Geschichte und seiner Zukunft in eine Stunde zu verpacken, nicht einfach. Hast du ziemlich gut gemacht, finde ich. Wir sind knapp über der Zeit. Gibt es Fragen? Ich denke, ein oder zwei könnten wir zulassen. Fragen oder Anmerkungen?
Kennst du das Internet, Interplanetary File System, und was hältst du davon?
Das was?
Interplanetary File System.
IPF. Interplanetary File System. Ich habe es mal irgendwie vorbeiscrollen sehen, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Können wir nachher, kannst du mir mal erzählen. Ach, das ist das IP. Ja. Doch, ich habe diese Heather neulich getroffen. Aber ich habe es mir immer noch nicht genauer angeschaut. Aber was sie so erzählt hat, klang das nach einer ganz guten Idee. Ja.
Noch jemand? Sonst beenden wir das hier. Vielen Dank erstmal, Svar. Super Vortrag.